dass es eine Aufgabe ist, sich einander zu stärken und zu ermutigen. Und wir haben im März dem nachgespürt, dass es einen Unterschied macht, ob wir als einzelne Personen Gott anbeten und verherrlichen oder das gemeinsam tun. Einmal ganz kurz, kann ich mal die Folie haben? Danke, genau. Heute soll es um einen Auftrag gehen, den Jesus bereits zu Lebzeiten seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern mitgegeben hat. Kurz gucken. Nö, nee? Hier ist on. An, F, on, genau. Sucht bzw. strebt zuallererst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. In dieser Aufforderung lässt sich bereits erkennen, was Reich Gottes und Gemeinschaft miteinander zu tun haben. Und das Folgende mag vielleicht erstmal nach einer kleinen, unbedeutenden grammatikalischen Beobachtung klingen, aber ich bin davon überzeugt, dass hinter dieser kleinen grammatikalischen Beobachtung auch eine grundlegende geistliche Bedeutung steckt und abgeleitet werden darf. Nur ganz wenige Reich Gottes Aussagen finden in einem Dialog zwischen Jesus und einer Einzelperson statt. Eine dieser Dialoge ist das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus in Johannes 3. Aber in der wirklich überwiegenden Anzahl an Bibelstellen im Neuen Testament ist Reich Gottes ein Thema, ein Gesprächsthema, ein Lehrthema zwischen Jesus und einer Gruppe von Menschen. Entweder sind es die Jünger oder es sind andere Zuhörende, aber fast immer ist es eine Gemeinschaft. Und das gilt in besonderer Weise, machst du einmal weiter? Ich gebe dir einfach ein Signal, ich glaube, wenn das mit dem Signal hier nicht funktioniert. Genau. Es gilt in besonderer Weise für Aussagen Jesu, bei denen es um die diesseitige Erfahrung des Reiches geht, inmitten unserer Welt und inmitten unseres Lebens. Jesus sagt eben nicht, das Reich Gottes hat dich erreicht oder ist schon mitten in dir drinne, sondern er sagt zum Beispiel in Lukas 17, 21, man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Oder Matthäus 12, 28, wenn ich aber die Dämonen mit dem Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Reich Gottes Erfahrung hat offenbar etwas mit Gemeinschaft und mit Miteinander zu tun. Und bevor wir uns das näher anschauen, wie wir diesen Auftrag Jesu zuerst nach dem Reich Gottes zu suchen oder zu streben, genauer verstehen können, was das umfasst, ist es vielleicht sinnvoll oder angebracht, nochmal zu überlegen, was denn dieses Reich Gottes, diese Königsherrschaft Gottes eigentlich ist. Wer mal auf YouTube nach dem Begriff Reich Gottes sucht, der stößt auf hunderte von Erklärvideos. Ich musste etwas schmunzeln, ich habe sogar eine 40-teilige Videoserie gefunden, weil ja schließlich auch Jesus nach Apostelgeschichte 1, Vers 3 40 Tage lang über das Reich Gottes gelehrt hat. Das hat man versucht, darüber dann mal nachzumachen und abzubilden. Oder wenn man sich die Ereignisse vom letzten Wochenende in Großbritannien vor Augen führt, dann begegnet uns bei den Briten und bei der Church of England eine ganz spannende Vorstellung und ein ganz spannendes Verständnis von Königsherrschaft Gottes auf Erden. König Charles III. Ist eben nicht nur ein weltlicher Monarch, ein weltlich gekrönter Monarch, sondern ein von Gott eingesetzter König. So das Verständnis der Church of England und sein Selbstverständnis. Und im Krönungsgottesdienst gab es dazu einen besonders heiligen Moment in Form der Salbung zum König, ganz wie bei den alten Königen in Israel. Es wurde geweihtes Öl aus Israel benutzt und die Heiligkeit dieses Momentes wurde unterstrichen dadurch, dass man solche Wände zur Abschirmung um den König und den Erzbischof herumgestellt hat, damit es wirklich nur etwas ist, was den König, den Erzbischof und Gott was angeht. Tja, die Zeitgenossen Jesu hätten mit solch einem mit einer Zeremonie, ich musste aufpassen, welches Wort ich jetzt nehme, mit solch einer Zeremonie ihre wahre Freude gehabt. Endlich wieder ein von Gott eingesetzter und gesalbter weltlicher Herrscher, der das ganze Land im Sinne Gottes regiert. Das war zur Zeit Jesu eine immens große Sehnsucht im Volk, im jüdischen Volk. Nachdem es eben seit dem Ende der Königszeit, 586 vor Christus, keine längere stabile Phase der weltlichen und auch religiösen Herrschaft mehr gab. Und vor allem die 200 Jahre vor Jesus waren geprägt von ganz starken politischen und auch religionspolitischen Wirren, die für die Juden eine extreme Belastungsprobe dargestellt haben. Und man kann diese starke Sehnsucht, die sich in dieser Zeit bildet und die aufkommt, darin erkennen, dass in dieser zwischentestamentlichen Zeit ganz viele Schriften, apokalyptische Schriften entstanden sind, die eben diese Hoffnung auf einen neuen Messias, einen HaMeschiach, einen gesalbten Gottes vor Augen gemalt haben, in auch ganz pompösen Bildern, wie dann diese Herrschaft Gottes anbrechen wird. Und man hat versucht, damit den Gläubigen Mut zu machen, durchzuhalten und die gegenwärtigen Herausforderungen zu ertragen. Und dann kommt Jesus inmitten in diese Hoffnung, die seine Zeitgenossen so umtreibt. Machst du mal die nächste Folie, Dietrich? Und er fängt an, vom nahen Reich Gottes zu predigen. Das gehört zu den ersten Dingen, die Jesus tut. Der Evangelist Markus, der fasst die Verkündigung Jesu in Kapitel 1, 14 bis 15 so zusammen. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist von Anfang an die Botschaft Jesu. Allerdings, was jetzt das Reich Gottes, diese Basileia Touteou auf Griechisch wirklich ist, das wird begrifflich nicht beschrieben, nicht definiert. Aber wenn man die Aussagen Jesu über das Reich Gottes anschaut, dann muss man den Eindruck gewinnen, dass es da offenbar einige Unterschiede gab zwischen der Erwartung des Reiches Gottes bei den Zeitgenossen Jesu und dem, was Jesus selbst unter dem Reich Gottes verstanden hat. Einmal die nächste Folie bitte. Am eindrücklichsten ist es, was Jesus in Johannes 18 in seiner Gegenüberstellung bei Pontius Pilatus gesagt hat. Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Die nächste Folie. Und diese Grundaussage entfaltet sich da, wo Jesus davon spricht, dass das Reich Gottes bereits im Hier und Jetzt erfahrbar wird. Matthäus 12, 28 und Lukas 11, 20 überliefern in ähnlicher Weise die Aussage Jesu, die ich gerade schon mal erwähnt habe. Wenn ich mit dem Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann hat euch ja schon das Reich Gottes erreicht. Jesus sagt hier, da wo konkret Gottes Macht und Herrschaft erlebbar wird, da erreicht euch das Reich Gottes, beziehungsweise da reicht es in euer Leben hinein. In einem anderen Zusammenhang, nämlich in einem Gespräch mit den Pharisäern in Lukas 17, 20 bis 21, wo Jesus von den Pharisäern gefragt wird, wann denn das Reich Gottes kommt, da sagt er, das Reich Gottes kommt eben nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Das Reich Gottes ist schon mitten in euch drin. Wäre mal spannend zu wissen, was Jesus zu diesen staatstheoretischen Fragen gesagt hätte und ob so eine Ölbohrinsel dann als Reich Gottes zählen würde oder nicht. Und letztlich ist diese Aussage Jesu, das Reich Gottes ist nahe, als ein Verweis auf sich selbst gemeint. Auch das wird in den Texten, in den Stellen, wo Jesus vom Reich Gottes erzählt und vom nahe herbeigekommenen Reich Gottes spricht, deutlich. In Jesus wird die Königsherrschaft Gottes erlebbar. Zum Beispiel da, wo er die Menschen von ihrer Sünde freispricht. Bei der Heilung eines Gelähmten, Markus 2, 1-12, da formulieren die Pharisäer und die Schriftgelehrten ja zu Recht ihre Bedenken: Niemand vermag Sünden zu vergeben außer Gott. Nun verstehen sie nicht, dass Jesus genau dazu ja die Vollmacht hat, weil er der Sohn Gottes ist. Er verfügt über die Vollmacht, Sünden zu vergeben und tut das gegenüber diesem Gelähmten und gegenüber anderen Menschen und macht damit das Reich Gottes erlebbar und erfahrbar in diesem Moment. Aber auch all die Begegnungen zwischen Jesus und Menschen, die nicht den zeitgenössischen Gepflogenheiten und Werten entsprachen, das sind alles Momente, in denen die Herrschaft Gottes und seine Gerechtigkeit den Menschen nahe kommt. Beim Umgang Jesu mit den Frauen oder Zöllnern oder ausgegrenzten Erkrankten. Aber in all diesen Beispielen, die uns das Neue Testament über Reich Gottes Erfahrung berichtet, geht es eben um genau das. Um Erfahrung. Um Begegnung und Beziehung, nicht um Äußerlichkeiten. Nicht um irgendwelche besonderen Orte oder Einrichtungen, nicht um konkrete Zeichen und symbolische Handlungen. Es lässt sich nicht an weltlichen Dingen festmachen. Und diesen Gedanken unterstreicht Jesus in manchen seiner Gleichnisse, wo es um die eben zumindest auch vorläufige Verborgenheit des Reiches Gottes geht. Wir haben einige von den Gleichnissen gerade gehört. Unter anderem wird es deutlich in dem Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut oder aber vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom Schatz im Acker. Jesus geht es in seinem Wirken nicht um eine politische und auch nicht um eine religionspolitische Dimension des Reiches Gottes. Jesus verkündet und verspricht nicht die nahe Wiedereinsetzung eines neuen jüdischen und frommen Königs, sondern dass Gott selbst wieder die Herrschaft über seine Schöpfung annimmt. So wie es von den manchen Verheißungstexten im Alten Testament zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel beim Propheten Micha. Und der Herr wird ihr König sein auf dem Berg Zion von da an auf ewig. Das Königtum wird wieder zurückkommen zur Tochter Jerusalem. Die Evangelien vermitteln uns einen Eindruck davon, dass diese Diskrepanz im Verständnis der Königsherrschaft Gottes letztlich bis kurz vor dem Tod Jesu angehalten hat. Und nicht nur die Anhänger verschiedener religiöser Gruppen zur Zeit Jesu waren da einem Missverständnis aufgesessen. Auch die Jünger hatten da so ihre Schwierigkeiten und hofften ja auch bis zuletzt, bis zum Einzug in Jerusalem darauf, dass jetzt endlich Jesus seinen irdischen Machtantritt haben wird. Einmal die nächste Folie bitte. Es gibt aber zwei hervorstechende Gründe, weshalb sich diese Diskrepanz so lange gehalten hat. Und warum die Zeitgenossen Jesu ihn so lange missverstehen konnten. Wenn Jesus zum Beispiel im Rahmen seiner Reich Gottes Predigten von anderen Maßstäben und von Gottes Gerechtigkeit sprach, zum Beispiel wie schwer es ein Reicher haben wird, in das Himmelreich einzugehen, dann konnte die Hoffnung der Menschen zur Zeit Jesu gut daran andocken. Denn natürlich hofften auch die Zeitgenossen Jesu, dass der kommende Messias, der neue gesalbte König Israels, Gottes Gerechtigkeit lebt und aufrichtet. Wie sie zum Beispiel im Psalm 145 und 146 bekannt wird. Sie hofften auf einen Messias, der natürlich gnädig und barmherzig ist. Oder der sich einsetzt für das Recht der Schwachen und der Hilfsbedürftigen. Natürlich hoffte man, dass dieser neue Messias nicht irgendein Herrscher ist, nicht so ein verkorkster Typ, wie das viele jüdische Könige früher waren, sondern dass Gott jetzt endlich mal den Richtigen findet, der seine Werte und seine Gerechtigkeit auch leben wird. Und der andere Grund ist, dafür die nächste Folie bitte, dass Jesus in einer deutlichen Anzahl oder Überzahl von Textstellen eben vom Reich Gottes als etwas Zukünftiges gesprochen hat. Als etwas, das erst noch kommt. die Bergpredigt Jesu und das Vaterunser, das Jesus im Rahmen der Bergpredigt ja lehrt, machen das stellvertretend deutlich. Die Bitte an Gott, dein Reich komme, bringt zum Ausdruck, dass das Reich Gottes eben noch nicht gekommen ist, sondern noch im Kommen ist und erst noch kommen muss. Und die Erwartung der Zeitgenossen Jesu konnte sich gut mit all dem in den Predigten Jesu verbinden, in denen Jesus eben vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft Gottes als etwas noch Bevorstehendes redet, als einer noch bevorstehenden Realität. Gerade weil Jesus so oft davon gesprochen hat, dass die Königsherrschaft Gottes noch verborgen ist, erst noch kommt, konnten da die Menschen zur Zeit Jesu ihre politischen und auch religionspolitischen Vorstellungen mit hineininterpretieren. Genau wie die ersten Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu stehen wir heute als Christen und als Gemeinde vor folgender Herausforderung. Wir haben diese Aufforderung Jesu, wir sollen zuallererst nach dem Reich Gottes streben, das aber noch gar nicht da ist, sondern immer noch im Kommen ist. Vom Wirken Jesu her lassen sich vor allem drei Grundtätigkeiten erkennen, mit denen das Streben oder das Trachten nach dem Reich Gottes beschrieben werden kann und das uns als gemeinschaftliche Aufgabe mitgegeben ist. Das Streben nach dem Reich Gottes findet einen grundlegenden Ausdruck darin, dass es Gegenstand des gemeinsamen Hoffens ist. Gerade weil Jesus eben mehrheitlich davon spricht, dass die Königsherrschaft Gottes erst noch kommt, dass das Reich Gottes noch Zukunft ist, sind wir dazu aufgerufen, zu hoffen, dass Gott diese Verheißung umsetzt und erfüllt. Das aber ist schwer, wenn es auszuhalten gilt, dass Jesus einerseits davon spricht, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, aber sich an diesem Zustand weltumfassend betrachtet nichts signifikant geändert hat. Die Welt um uns herum ist genauso wie vor 2000 Jahren bestimmt von Tod, von Leid, von Chaos, von Egoismus, von Gier, von Eifersucht, von Hass, Gewalt, Krieg. Und gerade deswegen braucht es das gemeinschaftliche Hoffen auf die Zeit, in der Gott seine Verheißung erfüllt. Wir brauchen die gegenseitige Ermutigung, an dieser Hoffnung festzuhalten, trotz der Unbestimmbarkeit des Zeitpunktes, an dem Gott sein Königreich aufrichten wird. Und wir brauchen auch die gegenseitige Korrektur und Ermahnung, wenn sich unsere Hoffnung auf das Reich Gottes verrennt. Leider nicht nur einmal in der Kirchengeschichte wurde die Hoffnung auf die Aufrichtung des Reiches Gottes, der Königsherrschaft Gottes, etwas, das der Mensch, der Christ innerweltlich selbst erreichen kann und muss. Wenn Israel und Jerusalem christianisiert sind, dann wird das der Beginn der Königsherrschaft Gottes sein. Das dachten sich die Kreuzritter im Mittelalter. Wenn das Evangelium in allen Ländern der Welt verkündet ist, wenn die Welt durchmissioniert ist, dann endlich kann der Herr der Herrscharen Einzug halten in seinem Reich, so dachten sich manche pietistisch erweckten Missionare im 17. und 18. Jahrhundert und erzielten Top-Taufquoten in China oder in Indien. Aber weder ist Jerusalem Mittelpunkt eines christlichen Gottesstaates geworden, noch sind Indien und China Zentren des protestantischen Christentums geworden. Und noch immer warten und hoffen wir darauf, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet. Und damit wir uns in unserer Hoffnung, in unserer unbefriedigten Hoffnung, eben nicht verrennen, nicht in einen Aktivismus verfallen, der versucht, selbst herbeizuführen, was nur Gott selbst aufrichten kann, Dafür brauchen wir uns gegenseitig in der Gemeinschaft der Glaubenden, damit wir einander ermutigen, an der Hoffnung festzuhalten. Gott wird sein Reich aufrichten. Irgendwann. Einmal die nächste Folie, bitte. Nochmal die nächste Folie. Das war eigentlich schon die Folie dazu. Weil die Hoffnung einzelner Menschen nach 2000-jährigem Warten eben verblassen oder eingehen kann, braucht es die gegenseitige Erinnerung daran, dass kommen wird, wozu wir im Glauben schon die Eintrittskarte oder unseren Ausweis haben, unseren Personalausweis oder Reisepass. Wir haben bereits Bürgerrecht im Himmel. So sagt es Paulus in Philipper 3,20. Und damit diese Hoffnung auf unser Bürgerrecht, auf diesen neuen Gottesstaat, auf dieses Reich Gottes bleibt, dazu gehört etwas Zweites. Nicht nur Jesus predigt das nahe herbeigekommene Reich Gottes seinen Jüngern und immer wieder in die Gemeinschaft mit anderen Menschen hinein, sondern er gibt seinen Jüngern den Auftrag, selbst das Reich Gottes zu verkündigen. Lukas 9, Vers 2 heißt es, Jesus sandte seine Jünger aus, das Reich Gottes zu verkündigen und zu heilen. Und Matthäus übernimmt den Auftrag noch etwas umfassender. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Dieser Auftrag zur Verkündigung des Reiches Gottes ist ebenfalls gemeinschaftlich ausgelegt. Keiner der Evangelisten spricht davon, dass die Jünger alleine unterwegs waren. In der Schilderung des Lukas scheinen die Zwölfergruppe gemeinsam als Gruppe unterwegs zu sein und diesen Auftrag nachzugehen. Bei Markus ist es so, dass Jesus die Jünger explizit in Zweiergruppen aufteilt. Aber in beiden Erzählvarianten wird deutlich, dass Jesus es von Anfang an im Blick hatte, dass dieser Auftrag weder eine Überforderung für eine Einzelperson werden soll, noch zu einer One-Man-Show oder One-Woman-Show werden soll. Das gemeinschaftliche Verkündigen in Wort und Tat soll von Anfang an deutlich machen, anders als bei Jesus geht es eben nicht um die verkündigende Person, sondern um den, der die Gemeinschaft beauftragt hat, das Evangelium und die Hoffnung auf das Reich Gottes zu den Menschen zu bringen. Dort, wo sich eine Einzelperson in profilierender Weise als Verkündiger der Hoffnung auf das Gottesreich hervortut, da besteht eine große Gefahr, dass er selbst zum Hoffnungsbringer wird oder gemacht wird. Und auch dafür gibt es in der Kirchengeschichte leider immer wieder Beispiele. Und eines der jüngsten Beispiele ist die südkoreanische Neuoffenbarungsreligion Shinjeonji, die eben auch in Frankfurt sehr aktiv ist. Wenn es keine Hoffnung auf das Reich Gottes mehr gibt, vorbei an einer einzelnen Person, an einem einzelnen Pastor, an einem einzelnen endzeitlichen Hirten oder vorbei an einer einzelnen Glaubensgemeinschaft, dann bekommt die Verkündigung der Hoffnung auf die Königsherrschaft Gottes eine gravierende und gefährliche Schieflage. Wirkliche Verkündigung der wahren Hoffnung auf das Reich Gottes verweist nämlich ohne Umwege allein auf den, der uns Grund für diese Hoffnung gibt und garantieren kann, dass diese Hoffnung Erfüllung finden wird. Und solche echte Verkündigung der Hoffnung auf das Reich Gottes eben nicht nur etwas mit Reden und Erzählen zu tun, sondern auch mit Tun, mit Handeln, mit Erfahrung. Und das ist der dritte Aspekt des gemeinschaftlichen Strebens und Trachtens nach dem Reich Gottes. Wo immer Jesus davon spricht, dass das Reich Gottes sich doch auch schon in der Gegenwart zeigt, hat es mit Erleben und Erfahren zu tun. Dazu zählen zum einen die Erfahrungen und das Erleben, dass Gottes Macht in unsere Gegenwart hineinbricht. Das hat Jesus explizit auf die Exorzismen bezogen gesagt. Da, wo er mit der Macht Gottes, mit dem Heiligen Geist die Macht und den Einfluss des Bösen gebrochen hat, da leuchtet in diesem Moment etwas von der Königsherrschaft Gottes auf. Und genauso kann man das auch über die wundersamen und wundervollen Heilungen sagen, die Jesus und die Apostel gewirkt haben. Hier ist erlebbar und erfahrbar, das Reich Gottes in diese Welt hineinbricht. Und wenn zum Streben nach dem Reich Gottes aber auch das Streben nach seiner Gerechtigkeit gehört, damit auch die Gerechtigkeit, die im Reich Gottes gilt, dann bricht auch überall dort das Reich Gottes an und in die Welt hinein, wo diese Gerechtigkeit Gottes erlebbar und erfahrbar wird. Einmal die nächste Folie bitte. Christus hat seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern den Auftrag gegeben, als Gemeinschaft Räume zu schaffen, in denen Menschen erleben können, wie Gottes Reich, das erst noch kommt und im Kommen ist, trotzdem schon jetzt in der Gegenwart immer wieder punktuell im Leben von Menschen hineinbricht. Und das ist Aufgabe und bleibende Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi, der Gemeinschaft der Glaubenden, fortzusetzen, wozu Jesus seine Zeitgenossen schon, oder was Jesus seine Zeitgenossen schon hat erleben lassen. Nämlich, dass das Reich Gottes Realität ist und sich das Hoffen lohnt. Unsere Aufgabe als Glaubensgemeinschaft ist es, Erfahrungsraum zu schaffen, dass bereits in dieser Welt durch Gottes Macht das Böse überwunden werden kann. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das jetzt nicht in dem Sinne, dass wir jetzt sofort alle kleine und große Exorzisten werden müssen. Ich bin da anthropologisch eher unterwegs, dass ich davon ausgehe, dass man eben nicht alles Böse in dieser Welt gleich mit personifizierten Dämonen beschreiben und interpretieren muss. Aber das Böse ist als Macht in dieser Welt. Und es gewinnt immer wieder Einfluss auf uns Menschen. Aber durch Gottes Kraft ist es möglich, das Böse durch Gutes zu überwinden. Sonst würde uns Paulus in Römer 12, 21 dazu nicht auffordern. Und so ist es jenseits von Exorzismusdebatten möglich, dass die Gemeinde Jesu zu solch einem Erfahrungsraum wird. Dass lebenszerstörende und lebensfeindliche Mächte gebrochen werden. Als Gemeinschaft ist es unser Auftrag, den Erfahrungsraum zu schaffen, dass Menschen heil werden können, an Leib und Seele. Wir haben den Auftrag und die Erlaubnis, Gott um Heilung zu bitten für Menschen. Und da, wo dann genau das passiert, wo Menschen erleben, dass an ihnen oder in ihnen etwas heil wird, da dürfen wir mit ihnen gemeinsam erleben, wie das Reich Gottes in das Leben hineinbricht. Und als Gemeinschaft ist es unser Auftrag, Gottes Gerechtigkeit erlebbar werden zu lassen. Und das Reich Gottes wird erlebbar, da wo Menschen selbst erfahren können, dass nicht die Maßstäbe dieser Welt gelten, sondern Gottes Maßstäbe. Reich Gottes wird erfahrbar, wo sich Gemeinde diakonisch denen zuwendet, denen die Gesellschaft den Rücken zukehrt, den Leistungsschwachen, den Armen, den Alten, den Gescheiterten. Reich Gottes wird erfahrbar, wenn diese Menschen das erleben dürfen, was die Magd Hagar erleben darf, was uns in der Jahreslosung begleitet. Gott ist ein Gott, der mich sieht und ansieht, und zwar nicht grimmig und verabscheuend, sondern herzlich und liebevoll. Reich Gottes wird erlebbar, wenn Gottes Gnade zum Maßstab des Miteinanders wird, wenn Scheitern und Versagen im Miteinander mit dem Zuspruch der Vergebung und dem Gewähren neuer Chancen begegnet wird. Reich Gottes wird erlebbar, wenn nicht verurteilt und abgewertet und abgelehnt wird, sondern akzeptiert und wertgeschätzt und aufgenommen. Und all das ist aber nicht statisch, sondern es ermöglicht immer wieder ganz neu konkrete Reich Gottes Erfahrungen zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten. In der frommen Sprache hat sich ja die Formulierung und die Redewendung eingebürgert, nach dem Reich Gottes zu trachten und zu streben bedeutet, das Reich Gottes zu bauen. Ich habe diese Woche nochmal ganz intensiv meine Bibel hin und her gewälzt und meine Bibelsoftware heiß laufen lassen und Sabine grinst auch schon, genau. Es gibt komischerweise keine Formulierung im Neuen Testament, die uns dazu auffordert, Reich Gottes zu bauen. Und es gibt auch keine direkte Gleichsetzung von Gemeinde mit Reich Gottes, sodass man sagen könnte, die Gemeinde ist der Bau und der Bau baut dann irgendwie sich selber weiter. Auch das ist tatsächlich, findet man nicht. Die Gemeinschaft der Glaubenden ist zwar die Gemeinschaft der Reich Gottesbürger, also die Staatengemeinschaft, die ist vorhanden, aber auch wiederum nicht in einer dauerhaften Manifestation. Das Reich Gottes auf Erden ist eben nicht etwas, wo man sagen könnte, sieh hier, da ist es. Das waren Jesu Worte. Richtigerweise muss man daher sagen, als Christen und christliche Gemeinde bauen wir nicht das Reich Gottes, sondern Gott ist es, der sein Reich baut. Aber indem wir der Herrschaft Gottes in unserem Leben und in unserer Gemeinschaft Raum geben, geben wir Gott den Raum, sein Reich zu bauen. Und genau darin liegt etwas Gutes. Sollte jede Glaubensgemeinschaft und auch uns als Gemeinde davor bewahren, uns zurückzulehnen nach dem Motto, seht her, wir haben den Status quo schon erreicht. Ganz im Gegenteil. Das Reich Gottes kommt erst noch und ist im Kommen. Und unser gemeinsamer Auftrag ist es, darauf zu hoffen und Gott immer wieder zu bitten, lass dein Reich kommen. Lass dein Reich kommen für uns, für die Menschen um uns herum. Lass es im Hier und Jetzt schon erfahrbar werden. Und dafür wollen wir dir und deiner Macht und deiner Herrschaft Raum geben, in uns und in unserer Gemeinschaft. Amen.